Achtung, Achtung, das ist ein Lore-Podcast. Es könnte also zu titelgebenden Elementen Spoiler enthalten. Dankeschön.
Rein in den Suit, raus aus dem Vault.
Das ist NewgirlCast,
dein Fallout-Lore-Podcast.
Neuen Folge NewgirlCast. Das müsste jetzt Folge 26 sein? Ja. Und diesmal verschlägt es uns nach Rivert City. Und ich habe auch so eine kleine Geschichte zu Rivert City für den Anfang, weil ich habe Rivert City erst nicht gefunden.
Also ja, ich finde, wenn man das Metro-System noch nicht so auf dem Zettel hat, und finde ich auch verwirrend. Ich habe spiele es auch gerade wieder und finde auch komisch, wie ein die World Map da schicken möchte.
Ja, das ist manchmal echt verwirrend, aber viel schlimmer fand ich, stand dann vor diesem Schiff und ich kam in dieses Schiff nicht rein, weil ich diese Sprechanlage nicht gesehen habe. Weil es dunkel war und ich bin echt viel um dieses Schiff rum und habe dann diese andere Nebenquest gemacht mit diesem Nebeneingang und war so, okay, das ist irgendwie doch nicht Rivert City. Wo ist jetzt Rivert City? Und dann musste ich googeln, ja. Und dann war so, ja, da muss diese Sprechanlage machen.
Ja, ich
machen.
War gestern habe ich es gerade wieder gezockt und
lasst mich rein.
Und bin nach Rivert City und dann habe ich auch noch, ich stehe da so und denke so, wie fährt man denn nochmal diese beschissene Brücke aus? Ich denke, habe ich irgendwas verpasst? Dann sitzt ja dieser Penner da, dem du auch wieder gereinigtes Wasser geben kannst für Karma, bla bla bla. Laber mit dem. Ich denke so, fuck man. Wie? Und dann drehe ich mich um und dann so, ah, fuck, da ist so ein Gegensprechknopf. Alles klar, okay, so.
Ja, also du hast dich schneller gefunden als ich. Aber
gestern
ja, genau
Problem
das.
Gehabt, ja.
Also für die Leute da draußen, die Sprechanlage. Das ist das Ding, wie in Rivert City reinkommt.
Ich hatte tatsächlich gar keine Probleme.
Die kann man gerne übersehen, aber sie ist da.
Ich hatte gar keine Probleme, das zu finden oder so. Ich muss aber gestehen, ich hatte auch die Komplettlösung auf dem zweiten Bildschirm offen.
Ja. ja, aber bevor wir über Rivert City sprechen, wollen wir einmal in die News gehen.
Alarmstufe News.
Ah, genau. Und viele haben es wahrscheinlich schon gesehen oder wollen es gar nicht sehen, denn es ist erstmals ein Weihnachtstrailer rausgekommen zur zweiten Staffel Fallout on Prime. Und wir haben, ich bin eigentlich jemand, Spoiler ist mir eigentlich ziemlich Latte immer, aber es ist auch schon der erste Clip aufgetaucht, wie Lucy, der Ghoul und vermeintliche Khans in Novak miteinander interagieren. Ist ganz süß alles, aber tatsächlich wird sowas ja heute einfach in die Timeline gespült, ohne dass du danach suchst. Und das war echt so, ah, scheiße. Und du guckst dir das natürlich an, weil dich das Thema interessiert, aber spoilert dich immens. Also, wenn nämlich sowas kommt, wie Lucy steht im Mund von dem Dino, einfach schnell weiterscrollen. Denn das spoilert viel, glaube ich. Bestimmt erste Episode. Ich kann mir vorstellen, dass das so die Öffnungssequenz der ersten Episode ist. Die werden nicht zu weit vorgreifen, aber trotzdem, ja, fand ich schon, was da so passiert, fand ich schon, ja, nimmt einem schon ein bisschen was vorweg.
Macht mich aber nicht weniger heiß auf die Serie, muss ich gestehen.
Nee, das stimmt, auf jeden Fall. Aber ich habe mich tatsächlich das erste Mal in meinem Leben tatsächlich so ein bisschen geärgert, dass ich mich gespoilert habe. Ich habe das, aber das zeigt vielleicht auch, dass ich tatsächlich das erste Mal auch wirklich eine Serie gucke, an der ich großes Interesse habe. Also seit Breaking Bad hat mich nichts mehr gepackt, muss ich ehrlich gestehen.
Ah, okay.
Und tatsächlich, hat es mich bei anderen Serien, keine Ahnung, gucke ich mir auch einfach die letzten Folgen einfach nur an, um zu gucken, wie es zu Ende geht und so, ne? Also da bin ich irgendwie komplett abgefuckt geworden. Aber ja, das vorweg, es gibt einen Weihnachtstrailer und ersten Clip. Wenn diese Folge dann rauskommt jetzt am Dienstag, gibt es vielleicht schon den nächsten Clip, man weiß es nicht. Es ist ja nicht mehr lange bis zur Serie. Also wir haben heute den 9.12. und das Ganze kommt am 17. raus, glaube ich. Und ja, das ist ja schon bald. Also wundervoll. Ganz, ganz wundervoll.
Leute, die tolles Zeit Weihnachtsgeschenk.
No. Ja, und Kelly, wir beide haben Fallout 76 gespielt im Stream und da gibt es auch ein paar News noch, ne? Jetzt ist Burning Springs ist ja draußen.
Ja, und das ist erstmal verdammt schwer und hatte auch einen nicht so ganz so guten Start. Also Bethesda hat es ein bisschen, wie es immer so ist, deswegen habe ich das auch ganz, wie es rauskam, nicht direkt angerührt. Ich habe ein bisschen gewartet, was auch gut war, weil die Server waren A, übelst überlastet, weil alle das Update spielen wollten und B, es gab ein paar Bugs. Und das ist halt, ja, es ist Bethesda. Man muss mit Bugs einfach rechnen.
Ist ja auch ein fettes Update, ne? Also ich finde es jetzt nicht so schlimm. Was ich tatsächlich irritierend fand, ist, dass der Ghoul, wir haben ihn ja dann auch gesucht und gefunden gleich in unserer ersten Session, und der spricht in der deutschen Version Englisch. Also da ich die Spiele eh auf Englisch spiele, wäre es mir normalerweise nicht aufgefallen. Ich spiele jetzt ja nur 76 auch auf Deutsch und finde das schon so ein bisschen so, okay, wirkt halt immer noch wie eine Beta-Version, so, ne? Wenn nicht alle Sprachfiles implementiert sind, finde ich schon ein bisschen schade.
Also ich weiß nicht, ob das ein Stil ist. Es könnte ja auch ein Stilmittel sein, um einfach zu sagen, hey, das ist die Stimme des Ghouls, wir wollen euch da nicht rausreißen, weil sie eventuell den von der Serie nicht bekommen haben im Deutschen.
Ja.
Wer weiß.
Weiß ich nicht. Ich glaube, die haben es einfach verbaselt, sich da rechtzeitig irgendwie.
Ja, ich denke auch, also dass man da einfach.
Das ist vielleicht noch gerade in der Mache oder jetzt gerade in der Postproduktion oder so. Vielleicht kommt das noch. Naja, aber ja, genau. Die fixen schon wieder viel und so. Aber es hat mega Spaß gemacht. Also ich fand es richtig gut. Ich finde, das ist wirklich das schönste Areal, was ich bisher bei 76 gesehen habe. Ich bin ja auch relativ neu in der Kiste jetzt wieder drinne und finde das wirklich schick. Es ist wirklich schlimmes Ödland. Ich finde so das Ganze drumherum mit diesem Chemieunternehmen, was da irgendwie ein bisschen Schundluder getrieben hat, finde ich total interessant und viel environmental Storytelling und so. Also ich finde, das ist wirklich schick. Der Super-Duper-Markt, mega witzig, dass sie da viel aus der Serie implementiert haben. Ja, und auch dieses Bounty-Hunter-System finde ich echt schön, weil man das auch gut im Multiplayer nutzen kann, ne?
Ja, nicht, aber nicht nur das, ich finde auch das Sounddesign, also ich habe auch jetzt auch wieder ein Video geguckt von meinem Lieblings-YouTuber, der über 76 geredet hat, und der hat auch gemeint, das Sounddesign ist einfach Banger in 76, weil das habe ich auch ein bisschen Gänsehaut bekommen, als wir jetzt in Burning Springs waren. Da spielt tatsächlich so ein bisschen New Vegas-Mucke im Hintergrund.
Ich finde, es ist viel New Vegas da reingekommen, ne? Dieses ganze Western-Thema. Es ist wirklich jetzt Wasteland, weil ich sag mal, Appalachia sieht ja sehr gesund aus.
Ja, du hast es jetzt für die Waldregion gesehen. Da gibt es noch viel mehr. Da
ja, ich habe schon mehr gesehen auf jeden Fall. Aber es gibt auf jeden Fall diese sehr vitalen Regionen, ne? Und es ist ja auch viel ja, so Postkarten-Flair, ne?
Auf jeden Fall, ja.
Und das ist da halt so null, ne? Also es ist wirklich, wirklich Wasteland und erinnert wirklich optisch an aufpoliertes New Vegas viel, ne?
Das ist auf jeden Fall, wie schon gesagt, die Soundkulisse. Dann ist andauernd nachts Nordlichter. Das finde ich auch irgendwie wild, spannend.
Ja, es sieht echt gut aus, ne? Also finde ich echt
macht
schön.
Macht echt was her, ja.
Ja, total nett. Und dieses Bounty-Hunter-System, wir haben gegen einen Raider, der nur in Unterhose war, mit einem Laser-Gatling gekämpft und so. Also das ist mega witzig. Wir hatten echt viel Spaß und ja, kann man sich auf jeden Fall geben. Hat richtig, richtig Fun gemacht. Fand ich richtig gut. Bin gespannt, was uns da noch alles so trifft. Also die gepanzerte Deathclaw war auf jeden Fall unser Niedergang. Final.
Oh ja.
Ein Schlag tot. Ist knackig. Naja.
Stellt euch auf viel Sterben ein.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin beim Level 23, da ist schon übel.
Analoges Ödland.
Ja, und so kommen wir ins analoge Ödland. Kelly, du hast da ein bisschen was von der Comic-Con mitgebracht.
Ja, im Prinzip war ich jetzt, weil das muss jetzt, wenn der Podcast rauskommt, nicht letztes Wochenende, sondern das Wochenende davor gewesen sein. Genau, da waren wir auf der Comic-Con. Da waren wir auch mit den Volts zusammen. Da wird vielleicht noch ein Special kommen, wenn die Leute wieder gesund sind, weil wie es so immer so ist, man kommt von der Conheim und ist erstmal erkältet. Hat die Hälfte der Leute erwischt von unserem schönen Volts-Stand. Ich habe nochmal Grüße an den Fallout Ranger. Der hat uns Pilze mitgebracht.
Nice.
Der wollte dir eh schon die ganze Zeit Sachen schicken, Andi, aber
hat er dann nicht stand. Sehr treuer Zuhörer, der immer schön Stories macht und. Ja, ist auf jeden Fall
so ein Gedächtnis. Schöne Shiitake-Pilze oder?
So schöne oder Leuchtpilze. So
gute Pilze.
Richtig gute Leuchtpilze. Die sehen richtig gut aus. Und ich habe die im Stand, haben die so eine Leiche liegen. Und habe ich die so neben die Leiche platziert. Und halt, die haben halt auch eine Lichterkette drin. Das sah ja geil aus.
Nice.
Aber ja, war eine schöne Con. Ich war beim Cosplay-Wettbewerb dabei, habe eine geile Medaille gekriegt. Ich habe zwar nichts gewonnen, aber ich habe eine Medaille bekommen, was ich mega gut fand. Also Props an die Organisatoren. Das ist die Teilnehmerurkunde. Aber eine richtig geile Teilnehmerurkunde. Ich glaube, drin steht, eingraviert steht, Cleared Stage with Style. Also.
Ja, guck mal.
War schon gut. Also ich muss sagen, auch Props an die Organisatoren. Das ist ein echt guter Cosplay-Wettbewerb. Also wenn ihr mal euch dafür interessiert, der Gaming-Cosplay-Wettbewerb auf der Stuttgarter Comic-Con ist ein sehr geiler Wettbewerb.
Gehst ja, sehr, sehr cool. Sah auch sehr spaßig aus.
Ja, es ist auch so, du gehst, wir sind in den Pressebereich geleitet worden. Da hatten sie dann das Pre-Judging. Wir haben Essen und Trinken bekommen. Das war.
Ja, alleine, da wurde ja alleine der Mut und, sag ich mal, die Ambition teilzunehmen ja schon belohnt.
Ja.
Voll.
Sowas finde ich immer super, ne? Also, dass da nicht vorher noch groß ausgesiebt wird oder so, du hast es verdient oder du nicht, sondern, dass, wenn du daran teilnimmst, dann schon das belohnt wird, ne? Dass du dich dahin gestellt hast.
Ja, genau, wenn du halt reinkommst. Also, ich hatte jetzt auch schon, ich war dieses Jahr auf 4 Wettbewerben, ich wollte eigentlich auf 5. Und beim 5. wurde ich aber nicht genommen. Da haben sich zu viele Leute angemeldet, die haben ja natürlich nur eine gewisse Zeit und dann 7 die halt am Anfang.
Naja, gut, das ist ja auch vernünftig.
Aber es ist halt, ist okay, beim nächsten Mal. Kann man
organisatorisch auf jeden Fall verstehen, ja. Ja, sehr, sehr cool. Ja, analog sonst bei mir. Meine fette Modifius-Bestellung aus England ist angekommen. Ich habe wieder neue Miniaturen und ganz viel fürs Pen and Paper Fallout-Spiel. Habe ich ganz viel Material. Sehr, sehr schön. Finde ich auch schön, was da gerade auf unserem Discord passiert, dass es da wahrscheinlich bald Online-Runden zu geben wird. Ich werde hier bald wahrscheinlich eine Persona-Runde haben. Tatsächlich mit einem befreundeten Nerd-Pärchen hier aus der Ecke werden wir wahrscheinlich dann tatsächlich Fallout in Face-to-Face spielen. Und ich bin auch jetzt materialmäßig komplett ausgestattet. Also ich kann mit allem dienen, was das Spiel noch flüssiger macht. Und bin total heiß, diese Tutorial-Kampagne aus dem Grundregelbuch zu spielen. Als Spielmeister dann, da bin ich ja meistens trifft's mich, weil ich auch immer der bin, der das Ganze anleitet und dann musst du ja meistens auch den Spielmeister machen. Ist okay, kann ich gut mit leben. Und ich bin total heiß, ich hab Bock.
Das ja, cool.
Eine Sache richtig muss ich auch noch berichten. Ich habe mir ja das T-Shirt aus Australien bestellt von Black Milk.
Ah ja.
Ist angekommen, es war teurer als gedacht, also geht davon aus, dass ihr nochmal Zoll bezahlen dürft und wenn die haben es halt auch nicht auf die Kette gekriegt, das vorher anzumelden bei DHL. Sprich, dann muss er nochmal die Lagergebühr von DHL bezahlen, was auch nochmal 7,50 Euro sind. Die sind fest.
Teures T-Shirt.
Es ist ein sehr teures T-Shirt und für die Qualität bin ich auch so. Also ich meine, es sieht mega geil aus, aber es ist reines Polyester.
Da schwitzt du halt wie so ein alter Aal drinne, ne?
Ja, und das
finde ich an solchen Shirts immer echt ärgerlich.
Halt auch ein bisschen weiß, also es ist halt, ich halte euch auf, ich wurde auch von unserer Community gefragt, ob ich uns ein bisschen auf den Laufenden halten soll, auch was die Qualität weiterhin angeht, also sprich, wie viel Rechen das Ding überlebt und sowas, also ich bin gespannt.
Besser vom Trockner fernhalten, das Ganze. Ja, aber bei T-Shirts bin ich da, echt picky geworden, ey, ich bin ja auch früher viel so Band-Shirts und so gekauft, und wenn das immer so viel Polyester ist und so viel Stretch-Anteil, diese Billig-Shirts, Alter, du hast einfach sofort die Salzhöhlen unterm Arm, das bockt überhaupt nicht, ne? Das schockt mich überhaupt nicht an und da muss ich, als du das geschrieben hast, da war ich auch echt ein bisschen enttäuscht, weil bei den Preisen, die da bei Black Milk abgerufen werden, ich wollte eigentlich auch noch was bestellen, habe mit meiner Frau noch ein bisschen geguckt und so, aber das hat mich dann tatsächlich ein bisschen davon abgehalten, weil bei den Preisen erwarte ich auch schon oberstes Regal, ne? Wenn man dafür so, ja, was hatte ich da geguckt? Da gab es so ein Sport-Jersey im Nuka World-Style. Das kostet dann schon mal 80, 90 Euro, ne? Und da erwarte ich dann schon irgendwie, dass das auch arschgeil ist, ne? Also,
das sollte mehr sein als nur Polyester, ja.
Empfehlen, auch nochmal, das muss auch dabei irgendwo stehen. Ich habe halt nicht geguckt, muss ich gestehen, aber lernt aus meinen Fehlern, sage ich immer, und guckt, aus was eure T-Shirts gemacht sind. Das muss auf der Webseite stehen. Und wenn ihr Polyester nicht mögt, dann guckt, ob es auch wirklich nicht Polyester ist.
Ja, oder ob es noch Optionen gibt oder so. Aber die haben echt schicke Sachen, aber ja, das fand ich dann wirklich auch so ein bisschen, ja gut, das ist dann auch ein ganz schön happiger Preis. Da lässt man sich die Lizenz auch gut bezahlen, ne?
Ja.
Die haben ja auch mehrere Sachen und die sind alle nicht so günstig.
Nee, genau. Ja. Naja, wenn ihr nichts mehr habt, lasst uns doch mal rübersteppen ins eigentliche Folgenthema.
Ja, Rivet City. Ihr habt ja schon gesagt, schwierig raufzukommen. Warum ist der ganze Bums schwierig raufzukommen? Also erstmal, Rivet City, eine der größten und sichersten Siedlungen, die es im Ödland gibt.
Ich fände es geil, wenn sie es übersetzt hätten in Bolzenstadt. Klingt wie ein Scheißort in NRW.
Und wo fahrt ihr den Urlaub? Wir haben uns ein Ferienhaus gemietet in Bolzenstadt.
Langen, Bolzenstadt oder was?
Aber eine Kneipe gibt es in Ort. Zumindest hat man dann eine Stadt ins Innere eines Flugzeugträgers gebaut. Grundsätzlich ja eine geile Geschichte. Ich komme nachher noch ein bisschen, wenn es ums Erscheinungsbild geht und warum ein Flugzeugträger und so ein bisschen dazu, dass ich das Albernste von allem finde. Aber meine persönliche Meinung. So. Geht so ein bisschen, na, ich meine, klar, du hast da Flugzeugträger immer eine imposante Erscheinung. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf einem wart oder vor einem gestanden habt.
Ihr seht, als ich in San Diego war das wirklich, da war gerade da großes Anlaufen oder so, keine Ahnung, wie man es nennt. Aber in San Diego war das mega beeindruckend. Also
ja, die sind riesig, ne? Also wenn normale Kriegsschiffe schon groß sind, so ein Flugzeugträger, das ist ein Monster, gigantisch, auch mega hoch und riesig und mit diesen riesen Aufzügen, wo jeweils ein Flugzeug drauf passt, so, es ist einfach ein Meisterwerk der Technik.
Ja, kann man nicht anders sagen. Top Gun natürlich immer im Hinterkopf, ne?
Ja, genau, richtig. Also, naja, du siehst sowas und schon hast du geile Gitarrenriffs und.
Ist in bestimmt in meinen Top 10 Filmen, Top Gun. Aber ich weiß nicht, ob ja. Eins oder zwei. Ich fand Maverick auch, obwohl Maverick das eigentlich nur geil. Star Wars eine neue Hoffnung war, aber im Prinzip war der schon mega geil.
Maverick war schon geil. Ich fand allerdings den ersten tatsächlich noch geiler, weil du hattest wirklich dieses, also im zweiten hast du ja keinen Flugzeugträger. Also ja, sie starten einmal von einem, aber das ist ja,
ja albern. Ja, klar.
Aber ist, so gerade Flugzeugträger, das ist schon der erste. Da ist schon.
Hast du schon, das NES-Spiel zu Top Gun damals gespielt?
Ja, natürlich.
Sackschwer. Alter, wirklich. Wirklich Spielspaß aus dem Arsch, weil das einfach viel zu schwer war.
Also, ich habe ja da immer vermutet, bei diesen Spielen, die so sackschwer waren, kennst du den Film, wo er dieses Computerspiel spielen muss und dann holen ihn die aus dem All, die eigentliche Fraktion, die du in diesem Computerspiel spielst, die holen ihn ab, weil er der Einzige war, der dieses Computerspiel geschafft hat, bewiesen hat, dass er diese Flieger fliegen kann.
Also wäre sozusagen Tom Cruise in meiner Einfahrt gelandet.
Ja, genau, genau. Hätte ich dann abgeholt, genau.
Plausibel.
Voll, ne? Also, so ein bisschen wie Arma, kennst du das Spiel? Ist ja so ein Ego-Shooter, ist ja eigentlich ein Übungsprogramm, also basiert auf einem Simulationsprogramm der US Army tatsächlich.
Ja, ist wie America's Army damals, ne?
Genau,
war
genau.
Ja auch
genau.
Direkt vom US-Militär. Weiß man immer nicht, ob man das unbedingt unterstützen möchte, aber egal. Ja.
Man kann auch wissenschaftliche Sachen unterstützen.
Macht man sich dann irgendwann auch keine Gedanken mehr drum.
Ist auch egal, Hauptsache schießen.
Was sie im Spiel tatsächlich ganz geil hingekriegt haben, ist so die Kulisse da, ne? Also es knarzt alles. Du hast so das Gefühl, so ein bisschen wie im Titanic-Film, alles knarzt so ein bisschen. Das Blech verzieht sich. Du hast da. Ich finde vom Stil her ist schon ganz geil. Also wenn du dann erstmal drin bist, die hatte der große Problem reinzukommen. Ich habe einfach gelesen, wie es geht. aber grundsätzlich gut. Soll ich das jetzt erzählen, was mein Problem mit dieser gesamten Geschichte ist? Oder wollen wir das später machen?
Meinetwegen, ich hätte noch mal hinzuzufügen, da habe ich mich mit Kelly im Vorfeld schon drüber unterhalten, dass du im Prinzip Rivet City, mega Ding, hat auch echt viel Lore, aber du kannst auch das einfach kurz mal abreißen. Eigentlich rennst du dann nur ins Labor, laberst mit Dr. Lee, machst weiter, kommst irgendwann nochmal zurück und nimmst Dr. Lee mit.
Ja.
Also, das kannst du auch so machen. Mein letzter Durchgang lief so.
Ist ein bisschen wie die Rolle von Indiana Jones, und als sie die Bundeslade finden. Ich weiß nicht, welcher Teil ist der erste, ne?
Ja.
Jäger des verlorenen Schatzes, ja. Ob er in dem Film mitspielt oder nicht, macht für die Story gar keinen Unterschied.
Ist egal.
Genau.
Ja.
Es verkürzt sie nur ein paar Monate.
Ja.
Genauso ist es hier auch. Mein Problem mit dem Ding, also rein optisch, ja, ich weiß, das Fallout 3 ist nicht der neueste und so weiter und so fort. Aber Leute, Nee. Also erstmal würde dieser Kasten ist gar nicht schwimmfähig. Der ist ja auch halb versunken, ich weiß. Bla, ne? Jetzt kommt das wieder. Aber der wäre auch so nicht schwimmfähig. Dann zum anderen könnte auf diesem Deck, ich weiß nicht genau, was da landen soll.
Papierflieger? Keine Ahnung.
Definitiv nicht. Da landet gar nichts drauf. Also ja klar, Senkrechtstarter könntest du, aber nee, also von der Reinkonstruktion macht der einfach gar nichts. Und dann muss man ja aber auch mal ehrlich sagen, Vertibirds hin oder her. Wir sprechen hier von einem Krieg, der ausgetragen wurde zu einer Zeit, wo Sprit einfach Mangelware war. Hä, da lasse ich doch keinen Flugzeugträger mehr fahren. Der ist vielleicht nuklear betrieben, aber nee, trotzdem nicht. Da fliege ich vielleicht mal vereinzelte Einsätze mit Langstreckenjägern, aber da...
Ja, aber das, sag ich mal, die Verbrenner, also das Ganze, die fossilen Brennstoffe, da hatte ja eher das Militär nachher ein Monopol drauf. Der Bevölkerung stand das ja nicht mehr zur Verfügung, weil das alles ans Militär gegangen ist, ne?
Ja,
weil man dann natürlich so eine Kiste da rumfahren muss, ne? Und es scheitert natürlich an den Limitationen des Spiels damals, ne?
Ja, natürlich, also, klar. Ne? Ja. Aber als echter Flugzeugträger, und selbst wenn es ein ganz kleiner wäre, so, ne, wenn wir das mit den heutigen Support-Carriern vergleichen, dass da keine Flugzeugträger, sondern eher wirklich Support-Carrier für Helikopter und für Schnelleinsätze der SEALs und so weiter. Aber selbst die sind halt deutlich größer, ne? Aber okay. Kleines Ding. Gut. Ganz,
das,
also
das ist so,
keinerlei aber, ergonomische Bauweise. Also
ja, aber über, sag ich mal, diese Größen haben wir uns ja schon mehrfach unterhalten. Dann hätte ja eine riesige Stadt bei Fallout gerade mal 30 Einwohner. So, das ist natürlich Quatsch.
Richtig.
So, das ist dem Spiel aber auch geschuldet.
Ansonsten aber, ja klar, du hast hier halt wieder, ne? Warum ist das Ding super sicher? Ja, es ist ein Flugzeugträger. Es ist ein militärisches Objekt, was halt grundsätzlich schon mal sicher gebaut wurde. Du hast halt nicht irgendwelche komischen Hintereingänge oder sowas, die du verbarrikadieren musst, sondern schwimmt das Ding halb in der Bucht.
Ja, schwimmt tut's ja nicht mehr, aber.
Naja. Nee, es ist ja auf Grund gelaufen und du hast auch Hintereingänge, ne? Also so ist es nicht.
Ja, weil die hintere Hälfte halt.
Wo du das Ganze weiter erkunden kannst.
Kaputt gegangen ist, ja, genau. Ja. Aber macht ja Sinn.
Ja, auf jeden Fall. Also, das ist auf jeden Fall eindrucksvoll. Du siehst das von weit weg. Das ist auch so die Ankunft. Wenn du darauf zuläufst, rennst du ja meistens schon am Project Purity vorbei und auf das zu. Und dann ist es sehr eindrucksvoll. Ne? Du weißt im Prinzip, da muss man hin, da ist irgendwas. Ne? Und wie schon gesagt, über so eine Gegensprechanlage aktiviert man die Brücke, dann lassen sie dich rauf. Und Harkness, der Sicherheitschef, der begrüßt dich dann erstmal. Und der hat erstmal nicht so die Megatop-Ausstrahlung, sag ich mal, ne? Um das gelinde zu sagen, in eigenen Worten würde ich sagen, Arschloch, so. Und der strahlt halt schon eine sehr krasse Kälte aus und das, der vermittelt schon, dass Kontrolle und Sicherheit das A und O auf diesem Schiff sind. So, und man kann sich auch durchfragen, das Witzige ist, du hast eigentlich bei jedem schon mal eine Gesprächsoption, die auf Harkness hindeutet, ne? Egal mit wem du redest quasi, der irgendwie namentlich ein Charakter ist, kannst du immer fragen, so, was stimmt mit dem eigentlich nicht, ne? Das deutet auf eine Quest später hin, die wir aber eigentlich nicht spoilen wollen heute. Aber er ist auf jeden Fall immer mal wieder Thema. Also der hat den Lone Wanderer auf jeden Fall irgendwie nachhaltig beeindruckt, weil er bei jedem NPC fragen kann, was ist denn mit dem nicht richtig?
Naja, aber das ist halt, ne? Also das ist ja, als wenn ich der Türsteher draußen so derbedoll anmacht, dann fragst du ja auch bei deinen Kumpels, die schon drin sind, so, hey, sag mal, was war mit dem denn nicht kaputt?
Ja, der fragt dich dann halt, ja, was willst du denn hier eigentlich? Dann kannst du mal sagen, ah, ich will zu Dr. Lee oder ich suche meinen Vater. Auf jeden Fall machst du dich dann da rein und erkundest erstmal dieses Innere des Schiffes, ne? Was erstmal finde ich auch, wenn du das noch nicht kennst, man kann sich doch gut verlaufen, Kelly, oder?
Ja, voll. Also ich finde es ein bisschen übersichtlicher als Megaton, einfach weil du und die Metro. Einfach, du hast halt,
wenn du gerade... Übersichtlicher als Megaton? Übersichtlicher als Megaton, findest du?
Weil du in der, im Treppenhaus hast du überall, alles ist beschriftet. Folg einfach nur der Beschriftung.
Also das Megaton ist der Tipp, den ich euch geben kann. Aus acht Häusern oder so. Na gut.
Ich habe in diesem Schiff 20 Mal verlaufen.
Ich weiß noch damals, als ich das beim Release gespielt habe, ich habe gedacht, was ist das für eine Scheiße? Bin ich auf einmal auf dem Deck und denke, was soll denn das jetzt? Ne? Ich habe mich da am Anfang überhaupt nicht zurechtgefunden. Aber ja, gut, ich habe die Schilder auch nicht gelesen, da bin ich auch ganz ehrlich.
Nee, genau. Aber gefühlt bin ich auch dreimal runtergegangen und stand auch plötzlich oben auf dem Deck und dachte mir, what the fuck?
Ja.
Wie komme ich hierher? Ich wollte nach unten.
Und eine Anekdote zum Schiff muss ich auch noch erzählen. Ich finde, das Erkunden macht in dem Schiff Spaß, weil du wirst auch teilweise belohnt mit sehr vielen Loot. Aber da komme ich später nochmal zurück.
Ja, und ganz weirde Sachen. Da habe ich mich gestern mit Phil drüber unterhalten im Discord. Ich habe bei zwei Durchgängen in dem einen Raum so eine Leiche gehabt. Und ich habe nie rausgefunden, welchen Bezug das zu dem Spiel hat. Und er meinte, naja, manchmal sterben NPCs auch einfach, weil sie irgendwie doof runterfallen oder so.
Ja, ist halt auch einfach so. An manchen Stellen wird dir auch gesagt, lass den NPC da nicht langlaufen, der wird da runterfallen und sterben.
Geil.
Ah ja, genau, ich weiß wieder, wo es war. Da kommen wir aber auch nochmal irgendwann drauf zurück. Das habe ich mir auf jeden Fall notiert. Ja, auf jeden Fall haben wir da das Marktdeck. Da kommt man direkt rein, also wenn man von der Brücke geradeaus durchläuft oder wenn man von der Brücke vor vorne kommt und mit Harkness gerade geredet hat, hat man die Chance, einmal geradeaus durchzugehen, dann hat man das Marktdeck. Oder man geht, jetzt muss ich kurz überlegen, von der Richtung links und dann hat man das Treppenhaus. Und wir gehen jetzt erstmal ins Marktdeck. So, ist halt ein Markt. So, wie der Name schon sagt, da ist halt das größte Treiben.
Ich finde, das erinnert, finde ich, wenn du da reinkommst, muss ich sofort an die PMV Valdez aus Fallout 2 denken. Weil das ja auch mit diesem krassen Marktdeck in diesem Tanker und so, das ist schon eine Hommage an den zweiten Teil, oder?
Ja.
Ja. Das ist gut möglich, weil ich finde, da haben sie auch viel. Die Spiele inspirieren sich ja immer gegenseitig. Und das finde ich auch irgendwie schön. Man könnte natürlich vorwerfen, dass man ein bisschen Sachen klaut, aber es ist halt auch natürlich, wenn man Sachen wiedererkennt, das macht immer ein gutes Gefühl. Aber genau, Marktdeck ist halt ziemlich viel Treiben. Da kann man auch schon mit den ersten Leuten viel quatschen. Wie schon gesagt, kann man über Harkness reden. Man kann erfährt ein bisschen was auch über andere Dinge, die halt in dem Schiff so um sich gehen. Was ziemlich viel ist, wenn ich gestehen muss. Ja, geht schon, auf dem Schiff geht schon ziemlich viel ab. Also man kann viele gemarkte, aber auch ungemarkte Quests finden. Einfach nur, wenn man mit den Leuten redet. Das ist total krass.
Du findest ja diese Kirche und dann kannst du auf dem Marktdeck auch schon die ersten Quests abschließen, ne? Ohne dass du große Strecken zurücklegen musst, ne? Also das finde ich schon, das macht schon Bock. Und ist vor allen Dingen für die XP am Anfang auch echt sehr dankbar.
Ja, wobei, genau, das fand ich generell cool, dass du halt nicht für jede Quest wieder rausrennen und irgendwas erledigen und wieder zurückrennen und also du bist nicht so dieser kommen ständig rauf, rein, Geschichte.
Genau, das ist das Marktdeck. Also das ist auch das, wo ich auch als erstes rein bin, weil wie schon gesagt, wenn man von der Brücke kommt, gerade rein, das landet man im Marktdeck. Von da kommt man gar nicht so weit, sondern muss dann wieder rausgehen. Also stellt euch bei dem Schiff ein, ihr müsst sehr viel laden. Dieses Schiff besteht aus sehr vielen Ladezyklen. Wenn ihr dann links ins Treppenhaus geht, dann kommt ihr auf die ganzen anderen Decks, worunter dann das zweite wichtigste Deck ist, nämlich das Wissenschaftsdeck. Da müsst ihr nämlich hin für die Hauptquest. Da ist nämlich dann Dr. Lee anzutreffen, also wo wir jetzt gerade sind. Wir gehen ja so ein bisschen den Weg des Lone Wanderers ein bisschen nach. Und da ist der nächste Schritt mit Dr. Lee reden, weil Dr. Lee ja unseren Vater kennt und ein bisschen über Project Purity uns aufklären kann. Genau, da gibt es auch noch ein paar andere Leute, mit denen man quatschen kann.
Intelligence Bubblehead, den man da finden kann.
Den sollte man nicht liegen lassen, ja.
Nee, Bubblehead ist immer gestern gerade gemacht.
Ja, mittlerweile habe ich auch ein Auge für die Dinger, aber irgendwie am Anfang bin ich auch immer, glaube ich, ziemlich viel an denen vorbeigelaufen.
Ich finde, man muss schon wissen, wo die sind, ne? Das ist echt.
Ein bisschen schon, ja. Schon wichtig. Die machen auf jeden Fall schon einen Unterschied. Punkte haben oder Punkte nicht haben, ne? So, dann haben wir neben dem Wissenschaftsdeck, wo halt dann auch geforscht wird und versucht wird, das Schiff ein bisschen am Laufen zu halten, haben wir dann natürlich auch die Wohnquartiere. wo auch reges Treiben ist. Ich glaube, es gibt ja auch sogar ein kleines Hotel, wo man sich auch einmieten kann. Ja, aber wie schon gesagt, stellt euch auf sehr viele Ladezyklen ein, weil jedes Deck hat auch so ein bisschen so seine eigene Ladezone. Und es sind sehr viele Türen, die man durch die man schreiten kann. Wie schon gesagt, manche sind beschriftet, manche Wege sind beschriftet. Guckt auf die Schilder.
Oder lasst euch überraschen.
Oder lasst euch überraschen, was ihr in den nächsten Türen findet.
Das macht das Schiff auch viel spannender.
Dieses Treppenhaus, ey, wie oft ich da auch einfach falsch Treppen hoch, rein, raus. Ja, furchtbar.
Es ist wirklich groß.
Ja, vor allem, wenn du es halt nicht am Stück spielst, ne? Ja. Sondern wenn du dann speicherst und dann kommst du nächsten Tag, setzt du dich wieder an den Rechner und fängst an, rennst aus dem Raum raus, rennst irgendwo hin und denkst dir, nee, warte. Nee, Moment. Also ich musste mich jedes Mal wieder neu zurechtfinden in dem Scheiß.
Ja, also ich muss auch sagen, jetzt bei meinem Durchgang, den ich gerade mache, habe ich da auch wieder nicht viel Zeit in Rivet City. Also du kannst im Prinzip auch, ja wie gesagt, einfach nur mit den Wissenschaftlern und wieder raus. Weil, ey, ich hatte einfach gar keinen Nerv. Ich hatte mehr Bock auf Ödland.
Ja.
Das ist ja das Schöne am Fallout. Du kannst entweder dich durchballern oder halt mit den Leuten reden und halt dann so Social-Quests machen.
Ja.
Genau, dann haben wir noch die Brücke. Natürlich findet man da den Captain Bell Bonny. Der versucht halt alles am Laufen zu halten. Aber die Systeme sind halt alt und ja, viele Funktionen sind längst nicht mehr funktionstüchtig.
Naja, wie auch? Das hintere Drittel ist ja auch weg. Also. Ja. Also das Schiff an sich ist halt einfach ein Wrack. Das muss man einfach so sagen.
Es ist ein Wrack. ja, und die letzte Station, die halt noch wichtig ist zum Ansteuern, ist die Kirche. Es gibt noch ein paar andere Stationen, ein paar kleinere, aber da kommen wir dann später auch noch zu den Quests, weil wie schon gesagt, man kann sehr viele Quests aufgabeln, wenn man sich ein bisschen im Schiff umhört und rumläuft und mit den Leuten spricht. Wenn die mit einem zurücksprechen, es gibt auch ein paar NPCs, die ja nur so ein paar Quips haben. Genau, und in der Kirche, da kann man natürlich auch spenden, die haben eine kleine Kapelle. Ja, und da gibt es auch ein bisschen Trouble in der Kirche.
Aber es ist halt krass, du hast ja in Rivet City alleine durch alleine durch diese Anzahl von wichtigen NPCs, ne? Also du hast ja mir 8 oder 9, mit denen du wirklich auch interagieren kannst und wo du nicht einfach nur hinrennst, so 3 Worte sprechen und fertig ist, sondern die halt wirklich auch Texte für dich haben. Wie super. Also angesprochene Harkness, der Sicherheitschef, super. Dann haben wir Dr. Madison Lee, haben wir ja schon drüber gesprochen. Das ist halt dann die Hauptquest, wenn du so willst. Die Mainquest, die dann da stattfindet. Du hast Bell Bonny, den du triffst. Meine 2 Lieblinge, tatsächlich Flak und Schrapnell. So heißt sie im Deutschen. Ich habe sie geliebt.
Großartig.
Mir hätte nur noch gefehlt, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn einer von beiden so eine alte, abgeranzte Zweite Weltkriegsuniform getragen hätte. Das hätte ich tatsächlich noch geliebt. Dann wär's perfekt gewesen. Und so eine alte Fliegerbrille wie bei, wie heißt denn das? Waterworld. Weißt du, hier die Runde. Fliegerbrille. Das wäre noch der Hammer gewesen. Aber die 2 könnte ich mir auch in so einer Necromunda-Kampagne geil vorstellen als Waffenhändler. Flak und Schrapnell, geil. Ich hab sie geliebt. Da kriegst du halt, also wie der Name halt schon sagt, ne? Sind halt Händler, kannst ein bisschen Ausrüstung kaufen und so weiter und so fort. Und sind dir tatsächlich, also hatte ich zumindest immer das Gefühl, die sind dir auch so wohlgesonnen. Wenn du denen so ein bisschen auch erzählst, woher du kommst, was du tust, dann passt das eigentlich auch, ne? So, wen hast du denn noch? Diego, glaube ich, ist der Typ, den du in der Kirche triffst, ne?
Ja, genau. Ja. Ist so ein bisschen verstrahlt.
Ja, genau. Ist ein bisschen merkwürdig. Hat ja auch eine Romanze mit Angela, also ist seine Frau.
Angela.
Angela.
Angela. Wer ist hier der Boss, ey?
Aber deswegen nicht Diego.
Nicht Diego, das ist korrekt. Ja.
Nein, aber finde ich auch so, da gibt es halt auch so schöne, ich finde, da war halt viel Liebe zum Detail bei in der Geschichte. Also als sie das gestaltet haben. Weil du hast auch so kleine Verbindungen, so ein paar zwischenmenschliche Geschichten und so weiter. So, ne, hier eine Romanze, da mal ein bisschen was so. Seagrave Holmes finde ich super, ein Techniker, den du triffst. Typisch, ne, wir sprechen hier auch von einem Spiel einer bestimmten Zeit. War mein Scotty. Ne, der kannte sich mit Maschinen und so weiter, musste einen unglaublichen Skill gehabt haben, aber ansonsten war so ein bisschen so, ja, ne? Ja, eigener Antrieb, oh nö. Kann den Antrieb vom Schiff reparieren, das reicht doch. Ach nee, die Schrauben fehlen, das hintere Drittel ist ja abgebrochen.
Ja, was man zu den Leuten auf dem Schiff und durch diese krasse Wissenschaftsausrüstung auch sagen muss, das Ganze wurde von der Naval Research Institute unter der Leitung von Horace Pinkerton ja quasi annektiert. Die haben sich halt da auf diesem kaputten Flugzeugträger eingenistet wegen der von Haus aus schon guten wissenschaftlichen Ausstattung. Und das zieht sich auch so ein bisschen durch zu den NPCs dann in Fallout 3. Ne? Also das sind so ein bisschen die Wurzeln, weshalb nachher das Team rund um deinen eigenen Vater sich da eingenistet hat, um an Project Purity zu arbeiten. Ne?
Es war halt überhaupt ein funktionierendes, ausgestattetes Labor. Mhm. Ne? Also ja. Samt elektronische Versorgung, sie haben eine eigene Umkehrosmoseanlage, also eine Salzwasserentsalzungsanlage.
Ja.
Und so weiter und so fort. Übrigens tatsächlich auch ein echt komplizierter Mechanismus. Helgoland hat auch so ein Riesengerät. Und solche Geschichten, ne? Also da sind Flugzeugträger tatsächlich auch gut ausgestattet. Das haben die tatsächlich fast alle an Bord, wobei unsere Korvetten und so weiter auch. Und das ist halt schon ein nettes Startgimmick, ne? Also wenn du einen Ort suchst, wo du quasi deine Forschung weiter betreiben kannst und findest dann eine funktionierende Stromversorgung.
Ja. Und wenn ich das richtig verstanden habe, haben sich ja auch um diese Wissenschaftler dann erst die Zivilisation auf Rivet City gebildet, ne?
Ja, genau. Also angefangen hat das Ganze mit den Wissenschaftlern und ist dann weitergegangen, dass es halt immer wieder hier und da ein paar mehr, es wurde halt ein bisschen mehr Population. Und erst dann, als das einen gewissen Schwellenwert erreicht hat, sagte man halt, wir müssen irgendwie mal so stadtähnliche Dinge jetzt hier aufbauen, ne? Also wir brauchen,
ja, genau, weil die brauchen
Stadtrat, halt Schutz, wir brauchen irgendwie so eine Verwaltung quasi und so. Das kam dann erst. Wie man das
rausbekommt?
Wie bitte?
In der ganzen Geschichte von River City, wie man das rausbekommt?
Na?
Ja, übernehmen
Quests. Moira's Quest ist eine der das Überlebenshandbuch. Die schickt dich nach River City, um die Geschichte von River City zu
erforschen. Ach, spannend. Guck mal, so tief bin ich in River City gar nicht abgetaucht. Im Spieldurchgang.
Ich habe die Überlebensquests alle. Also die Quest fürs Überlebenshandbuch erst alle gemacht und da war ich erst in River City und habe die Leute befragt, wie die Geschichte in River City ist. Und jeder erzählt ja auch ein bisschen was anderes. Also musst du halt die richtigen Leute fragen.
Gab es auch viele innere Konflikte damals auf jeden Fall.
Muss zwischen den Zeilen viel lesen.
Genau.
Auf jeden Fall.
Und halt die richtigen Leute fragen.
Genau, aber aufgrund der Vielzahl der NPCs, die du da triffst, hast du halt auch mega viel Möglichkeiten. Wie gesagt, ne, Andy hat es ja schon zweimal erwähnt. Du kannst da einfach ganz schnell durchgehen. Du musst da nicht mega viel Zeit drin verschwenden. Aber du kannst. Denn du hast einen riesen Haufen von Quests, den du machen kannst. Nicht musst.
Da haben wir natürlich die Hauptquest, Waters of Life. Klar, es geht ja erstmal darum, dass ja auch das, worauf dich denn Three Dog hinweist, dass du dann mal nach Dr. Lee gucken sollst, weil die hat auf jeden Fall was mit deinem Vater zu tun. Und die triffst du halt in dem Laborabteil des Flugzeugträgers Dr. Lee, die hat mit deinem Vater eng zusammengearbeitet und sowas. Und genau, die suchst du da auf und das leitet dich so ein bisschen durch die Hauptquest von Fallout 3, ne? Also da geht's dann später auch vom Flugzeugträger mit ihr runter und, da wollen wir gar nicht so viel vorwegnehmen, dafür sind andere Folgen da, die Spoilerwarnung gab's ja am Anfang der Folge, also bitte nicht beschweren. Wir haben andere Sachen wie den Replicated Man, da will ich gar nicht zu viel zu verraten, ich finde diese Quest eigentlich eher rückblickend mega interessant. Als ich damals Fallout 3 beim Release gezockt hat, habe ich das gar nicht so richtig wahrgenommen. Da habe ich die auch, glaube ich, gar nicht gemacht. Irgendwann sprechen dich ja so random Leute an, im Wasteland auch zu dieser Quest, nachdem du sie angenommen hast. Und hab das aber nicht so richtig geblickt, was das soll. Jetzt aber, sag ich mal, finde ich das Rückblick eine sehr interessante Quest, weil die im Prinzip den Grundstein für die Synth aus Fallout 4 legt. Also aus meiner Perspektive. Das ist so meine Einordnung von dieser Quest. Finde ich total spannend, dass das in Fallout 3 im Prinzip in so einem Nebenstrang so seine Anfänge nimmt. So, ne? Und genau, das führt uns auch wirklich explizit nach Rivet City und hat da auch ganz viel mit den Leuten zu tun, die da so rumgeistern und ist wirklich auch eine große Überraschung, deswegen wollen wir das gar nicht vorwegnehmen, macht das einfach selber. Das hat mit der Main Quest von Fallout 3, spielt das keine Rolle, aber ich finde es total interessant, vor allen Dingen rückblickend gesehen, wenn man jetzt Fallout 4 gespielt hat und welche Rolle da die Synthetischen spielen.
Ja.
Oder? Wie siehst du das, Kelly? Als,
ja,
als
ja, voll.
Fallout 4 Connoisseurin.
Ja, ich freue mich auch, wenn wir über Fallout 4 reden. genau, also es ist halt so, ich habe ja mit Fallout 4 angefangen, jetzt Fallout 3, wie schon gesagt, rückblickend mehr oder weniger zu spielen, ist das halt schon so, man erkennt die Sachen. Sie sind halt nicht noch ein bisschen anders, also noch so in den Grundzügen, aber man erkennt das, was dann daraus Fallout 4 ist. Also es wird viel erwähnt, es wird ja schon viel über das Commonwealth geredet, wo dann ja Fallout 4 spielt. Ich liebe es.
Und halt, ja, wie schon finde ich auch sehr, sehr, sehr cool. Vor allen Dingen, wenn man Fallout 4 schon gespielt hat und dann Fallout 3 spielt und diese ganze Replicated Man Story da aufgreift, finde ich das total spannend, dass sie das in Fallout 4 so wieder aufgreifen. Weil das ja eigentlich, sag ich mal, im eigentlichen Durchgang Fallout 3 ist es relativ unbedeutend, ne?
Ja, aber böse Zungen möchten behaupten, sie haben aus einer Quest ein ganzes Spiel gemacht.
Ja. ist okay. Ja, wir haben, wie gesagt, es gibt massig Quests auf den Flugzeugträger zu erledigen. Wir haben den Wounded Warrior, Wanderer, Gaza. Das ist ein Typ, den kannst du retten oder ihn sterben lassen sozusagen. Wir haben ganz viel zur Gründungsgeschichte von Rivet City, zum Beispiel in Ghost of the Regulators. Da geht es um die ersten Siedler, die da sich gegründet haben auf dem Flugzeugträger zum Beispiel. Wie schon erwähnt wurde, die Liebesgeschichte um Angela und Diego kann maßgeblich beeinflusst werden. Da kriegt man dann sogar unter Umständen eine Hochzeitseinladung. Wir erfahren halt, was du schon meintest, über den Wasteland Survival Guide ganz viel über die chaotische Gründungszeit von Rivet City. Und das finde ich total cool, dass quasi, das ist ein Riesenhaufen Lore, aber du musst das halt gar nicht machen. Kannst du ignorieren. Aber kannst auch wirklich viel Zeit da verbringen und das finde ich total cool.
Ja, und eine Quest hast du noch nicht angesprochen, nämlich, die ich sehr cool fand, die wir ja schon in, glaube ich, wie wir über DC gesprochen haben, kurz angerissen haben, ist mit der, ach komm, wie heißt sie nochmal? Die man stehlen muss.
Die Unabhängigkeitserklärung.
Die Unabhängigkeitserklärung, Gott. Englisch, Deutsch, alles im Kopf gerade durcheinander. Genau, die Unabhängigkeitserklärung. Da gibt es einen Typen auf dem Schiff, der einfach ja sich ein kleines Museum aufbauen will und halt so ein paar historische Sachen sammelt. Das ist großartig.
Ich meine, das fand ich die ganze genau Zeit richtig. So. Das fand ich die ganze Zeit so albern. Du schickst nach so langer Zeit jemanden los, um dann die Unabhängigkeitserklärung zu klauen. Weißt du, ist ja nicht so, dass das da nicht in der Nähe direkt liegt, der ganze Bullshit.
Ja, vor allen Dingen, ja. Ich meine, du hast da die Brotherhood of Steel, die sich ja aktiv mit Artefakten und der amerikanischen Geschichte beschäftigt und die sind noch nicht mal drauf gekommen, mal mit geballter Kraft dahin zu gehen, alles niederzuballern und einfach mal alles, was irgendwie historischen Wert hat, mitzunehmen. Nee, okay.
Ich glaub,
dafür muss erstmal irgend so ein Dulli kommen.
Ja, ich glaube, der Dulli ist halt an der Geschichte interessiert. Ich glaube, bei der Brotherhood ist eher, die wollen ja die Technologie haben. Ich glaube, die interessieren sich nicht so viel über die Geschichte. Die Geschichte ist egal, ja. Hauptsache die Technologie.
Ja, das stimmt, aber.
Ja, aber auf der anderen Seite, wir sprechen jetzt auch nicht von irgendeinem Geschichtsdokument, sondern für einen Amerikaner halt das Geschichtsdokument. Ne? Das ist so, als wenn wir sagen würden, so. Uns ist alles scheißegal, aber komisch, guck mal, die haben, weißt du, den Toaster haben sie geklaut, aber die Original Gutenberg-Bibel haben sie liegen lassen, so.
Ja, genau. Das ist halt so, okay, die richten sich unter anderem aus symbolischem Grund im Pentagon ein, aber interessieren sich nicht für die Unabhängigkeitserklärung. Alles klar.
Man muss sagen, die ist auch gar nicht so einfach zu kriegen, aber
nee.
Ist schon eine geile Geschichte.
Auf jeden Fall.
Genau. Wir haben ja auch schon ein bisschen über die ganzen Sachen, die man finden kann, gesprochen. Wie den Bobblehead, die gibt auch jede Menge Skillbooks zu finden. Also man kann.
Oh ja, das mag ich an Fallout 3 total gerne. Ne? Ich finde, in Fallout New Vegas, was ich ja viel mehr spiele, das ist tatsächlich diese. Da gibt es ja immer diese Zeitschriften, die dir für eine gewisse Zeit dich verbessern. Und das fand ich in Fallout 3 mit diesen Skillbooks, wo du einfach auf Dauer dann einen zu Stärke kriegst oder einen zu Melee oder sowas, fand ich viel, viel besser.
Das hat mir viel besser gefallen. Die gibt es auch in New Vegas.
Ich weiß. Da ist ja diese Mischung. Und genau. Ich habe immer total viele von diesen Zeitschriften, weil ich immer denke, vielleicht brauche ich sie irgendwann mal. Aber meistens benutze ich sie gar nicht und bin dann irgendwann so gut geskillt, dass diese Zeitschriften auch egal sind.
Genau. Und ich finde auch in 3, ich habe ja jetzt auch New Vegas und jetzt gerade 3 gespielt, ich finde in 3 wirst du fürs Erkunden mehr belohnt. Du findest halt an jeder Ecke irgendeinen Scheiß. In New Vegas, ja. Also ich bin halt auch so jemand, ich gucke auch in jede Ecke und in 3 ist es so, da finde ich halt noch irgendwie Loot oder irgendwas, irgendwie Munition oder sonst irgendwas und in New Vegas ist dann halt Dreck. Klar findet man auch coole Sachen in New Vegas, aber halt so, dass ich finde, dass das Erkunden wird nicht ganz so krass belohnt wie in 3. Dafür gibt es ja, andere Sachen, die in New Vegas halt top-notch sind.
Ja.
Genau. Ja, geheime Frachträume. Also es gibt viel, viel zu erkunden. Das kann man, da kann man hier auch bei River City nicht.
Auf jeden Fall. Vor allen Dingen diese Spuren, die sozusagen auf die Besiedlung Rivet Cities hinweisen, mit dieser Meyerlurk-Infestation quasi auf den unteren Decks und so, das finde ich halt mega cool, ne? Weil du da auch immer wieder Geschichte über Rivet City rausziehen kannst, finde ich mega geil. Ja. Aber
diese Meyerlurks, die haben mich so fertig gemacht.
Ja, die sind auch einfach knackig am Anfang, ey. Ja, wir haben schon viele Fraktionen quasi erwähnt. Wir haben natürlich die Wissenschaftsabteilung, die Forscher unter Dr. Lee. Die sind halt sehr, sehr nüchtern in ihrer ganzen Betrachtung der Welt und sowas. Und mit denen kann man in der Regel ganz gut, finde ich. Ich finde die gar nicht so abgefuckt, wie einige Leute sie dann darstellen. Also ich finde, die sind sehr geradlinig, auch wie man mit denen die Quests macht und sowas. Und umso mehr du über deinen Vater erfährst, umso wärmer wirst du mit denen eigentlich auch, ne? Dann haben wir natürlich die Händler, die sind natürlich dann auch quasi das wirtschaftliche Rückgrat von so einer Zivilisation da. Die haben natürlich durch den Wareneintausch und auch durch die auch so eine Zivilisation erst liquide machen finanziell. Haben wir natürlich da auch auf dem Marktdeck und sowas. Aber wenn man sich da ein bisschen mehr reinsteigert, merkst du auch, dass da krasse Konkurrenz unter denen herrscht und sowas sich dann auch in gewissen Questlinien widerspiegelt und sowas, ne? Und wir haben natürlich das Sicherheitspersonal unter Harkness, die, wo wir schon gesagt haben, Sicherheit, auch so ein bisschen Misstrauen erstmal, ist auf jeden Fall da, aber damit schützen sie sich auch selbst, weil ich meine, die haben Meyerlurks am Start, die haben Supermutanten, die da überall in der Umgebung rumrennen. Ich glaube, da ist sogar ein kleines Supermutanten-Camp quasi gegenüber, wo du auch zwangsläufig dran vorbeiläufst, wenn du das erste Mal nach Rivet City läufst. Und du hast natürlich Raider-Gruppen, die ständige Gefahr darstellen. Also ich find's generell heftig, wie schnell sie quasi die Brücke ausfahren, ne? Dass du einmal kurz sagst, hallo, ich möchte gern rauf, ja, alles klar. Aber sind natürlich auch bereit, dich jederzeit über den Haufen zu schießen, ne? Also, ja, finde ich schon cool. Erzählt eine eigene Geschichte, dieses ganze Konzept drumherum.
Ja, es gibt halt viele Konflikte auf dem Schiff. Wie schon gesagt, das spiegelt sich auch ein bisschen in den Quests nieder, mit den ganzen Konflikten. Aber es gibt halt, wenn man halt, wie schon gesagt, mit den Leuten viel ins Gespräch kommt, gibt's halt, merkt man, dass die halt auch so ein bisschen kabbeln. Also gibt's Machtdifferenzen, wird sich halt auch viel gestritten. Ich glaube, der eine Händler ist halt auch voll so, der denkt, der wäre der Höchste und so. Also das ist schon, der verkauft auch nur so ganz teure Klamotten. Dieser Kerl, genau, und die Captain, ich bin gerade unsicher,
Bell Bonnie? Das ist eine Frau.
Ist eine Frau,
Bell
ne?
Bell Bonnie ist eine Frau, ja.
Gut, da war ich irgendwie im Kopf, genau, ich glaube, ich bin ihr auch begegnet. Die versucht halt so ein bisschen die Stabilität zu wahren zwischen den Gruppen, weil die halt schon sich schon manchmal gut in die Haare kriegen. Besonders hier die Wissenschaftler und die Händler.
Ja, höchstens noch was zum Flugzeugträger, ne? Also der hier, ja. Oder ist ja bekannt, man kann es ja noch finden, dass er unter der Bezeichnung CVN-18 lief. Das heißt, wir haben hier den eindeutigen Beweis, dass wir erstens einen nuklearbetriebenen Flugzeugträger haben. Das sind die US Navy nummeriert seine Flugzeugträger halt durch. Das CV steht in dem Fall für Flugzeugträger. Wobei der erste Flugzeugträger halt mit CV abgekürzt wurde. Man geht davon aus, also, ne, war die USS CV Langley. Und man geht davon aus, dass das C für Cruiser steht und das V, weil es ja sonst ein bisschen, ne, Aircraft Carrier wäre ja irgendwie Carrier Vehicle, könnte ja auch sein, von dem französischen Wort Volté für Fliegen kommt. Und das ist aber so übernommen worden und bleibt bis dahin, bis heute auch gleich. Und deswegen ist CV steht immer für, das ist ein Flugzeugträger und das N dann für nuklearbetrieben oder ohne N dann nicht nuklearbetrieben. Und ist halt Nummer 18. Wobei ich sagen muss, wenn das so stimmt, gut, ne, wir haben ja parallele Zeitstränge, ist ja nicht mit uns vergleichbar, aber dann haben die wenig gebaut. Also die sind, heute sind die weiter. Dafür, dass wir ja noch 200 Jahre haben bis zu dem Zeitpunkt. Die waren fleißiger, die USA, beim Bauen der Dinger als bis jetzt. Aber so alt ist der Typ des Flugzeugträgers ja auch noch gar nicht. Soll den großen Krieg halt überstanden haben und blieb dann da und ist erst später dann so halb gesunken, also auf Grund gelaufen da. Was ich komisch finde. Aber bleiben wir da draus. Ne? Und dann haben wir ja schon besprochen, dann kam halt ein Forscherteam der US Navy, war halt auf der Suche nach einem geeigneten Ort, fand dort eine vernünftige Forschungsstation drauf, also ein voll ausgestattetes Labor. Nuklearbetrieben, das heißt, du hast auch Stromversorgung, du hast eine Wasserversorgung und so weiter und so fort. Und dann wurde es halt insgesamt, also die besiedelten dann dieses Ding. Und dann hast du halt so ein bisschen die Entstehungsgeschichte am Anfang. Tatsächlich so ein bisschen konfus, weil es ist halt wild. Ne? Du musst dich dann auch durchsetzen, du musst gegen die Supermutanten ein bisschen, du musst die Versorgung sicherstellen, auch was Lebensmittel und so angeht. Und je mehr Leute aber feststellten, also die Bevölkerung wuchs um dieses Forscherteam herum und je mehr Leute dann halt aber feststellten, dass der Ort dort relativ sicher ist, weil klar, du hast halt trotzdem immer noch relativ wenig Zugänge und kannst den Bums halt relativ gut verteidigen, war das für viele halt ein sicherer Hafen, wo wir wieder beim Schiff sind, und haben sich da dann halt niedergelassen und daraus entstand halt dieses Konstrukt und dann ja auch tatsächlich dieses Wahrzeichen, was dann ja für Rivet City darstellt.
Ja, ich bin die ganze Zeit im Überlegen, wegen Belle Bonnie, ne? Wir sagen immer Captain Belle Bonnie, aber ich glaube, es ist nur ihr Titel. Die ist nicht wirklich Captain von dem Schiff. Ich überlege da nämlich schon die ganze Zeit, weil eigentlich wird Rivet City von so einem Konzil, sag genau. Ich mal, verwaltet.
Ja, so ein Stadtrat, hätte ich fast gesagt.
Genau, aber Belle Bonnie spielt da eigentlich keine Rolle. Die ist eigentlich so eine gute Seele und der gehört halt die Kneipe da auf der Brücke, ne?
Ja, ich glaube, die hat sich einfach selber den Namen gegeben. Also ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass sie auch wirklich, wirklich Captain ist.
Ich wollte das nur noch mal anmerken, falls das jetzt irgendwie falsch rüberkam. Es ist genau, nicht da, dass sie da in so einem Kommandotrom in Uniform sitzt.
Nee, das ist nicht. Nee, ist sehr demokratisch auf dem Schiff.
Ja, das man hat eigentlich aus allen Schichten auch Leute in diesem Konzil. Ne? Das würde ich noch einmal gerne.
Ja, also es ist schon, also von der Sache her, es passiert auf diesem Schiff schon das, was man sich so für die amerikanische postnukleare Ära so vorstellt.
Im sehr kleinen Rahmen, ne? Aber das ist natürlich, dieses Konzil wurde auch 2239 gegründet, unter anderem von dem Typen, der dieses Forschungslabor als allererstes sozusagen übernommen hat, weil der halt gemerkt hat, okay, wir müssen jetzt hier irgendwie ein Organ haben, was hier für die bessere Sicherheit und Organisation auf Rivet City verantwortlich ist, ne? Und da hast du halt so ein vierköpfiges Konzil, was das Ganze so bestimmt.
Ich meine, das Problem war ja sowieso, also das ist ja schon rein menschlich. Ich meine, du kommst dahin als Forscherteam, willst forschen, weil da eine geile Einrichtung ist für. Und dann kommen halt immer mehr Leute dahin, die verscheuchst du ja auch nicht, sondern ist ja eigentlich auch grundsätzlich gut.
Ja, vor allen Dingen als Wissenschaftler bist du jetzt auch nicht unbedingt gerade vielleicht so die Rambo-Nahkampfsau, ne? Wenn da irgendeiner kommt, der kämpfen kann, ist ja auch für dich ganz gut.
Genau, richtig. So. Und gleichzeitig hast du aber auch nicht Bock, dich mit allem kleinen Scheiß, der dann da organisatorisch anfällt, aus, ne? Weil du willst ja eigentlich forschen. Du bist ja eigentlich aus einem ganz, ganz eindeutigen Grund dahin gekommen.
Ja.
Kann ich aus Erfahrung sagen.
Als Kenny das letzte Mal auf einem trockengelaufenen Flugzeugträger ein Labor annektiert hat.
Oh, das ist ja schön.
Wer kennt diese Geschichte nicht? Kurz vor Venezuela. Das ist
uns allen schon mal passiert. Ja, aber was bedeutet Rivet City eigentlich für Fallout 3? Also, ich finde es halt nach Megaton das erste Mal, dass du wirklich auch innerhalb von einem Mikrokosmos viele Quests abschließen kann. Das ist eine gute Gelegenheit, um einfach sicher zu leveln, ohne dich erschießen zu lassen. Also das war schon so, finde ich, am Anfang, wo du einfach viel XP abgrasen kannst, kannst viele coole Sachen finden, haben wir schon erwähnt. Du kannst in die Lore tiefer einsteigen, viele NPCs kennenlernen. Ja, und Rivet City zieht sich auch über mehrere Spiele, ne? Also zum Beispiel Paladin Dance erzählt auch, dass er mal auf Rivet City gelebt hat.
Witzig.
Und Dr. Lee triffst du ja auch in dem späteren Spiel nochmal.
Aber jetzt ist es richtig witzig, dass man ihn da trifft. Jetzt habe ich andere. Oh mein Gott, ich habe gerade eine Fallout-Theorie. Aber dazu später mehr. Es entwickelt sich gerade eine Fallout-Theorie in meinem Kopf.
Okay, bei Kelly gehen ihre realen Erfahrungen eines eigenen Staats auf einem halbgesunkenen Flugzeugträger verbinden sich mit ihren Erfahrungen aus Fallout. Oh Gott.
Übel.
Machen wir mal eine Theorie- und Eisberg-Folge draus zu einem Fallout 5-Titel, den es nie geben wird.
Ja, auf jeden Fall.
Voll.
Ja, also im Grunde ist es mal wieder ein Beispiel dafür, wie Menschen sich in der Postapokalypse organisieren können und im Idealfall dann auch eine halbwegs funktionierende Gesellschaft begründen. Und das finde ich... Ja, ist immer wieder nice to see und schön, das Ganze erkunden zu dürfen.
Ja, Wunsch halt, ne? Also das ist so das leuchtende Beispiel dafür. Ich finde, da ist halt auch viel, da funktioniert halt einfach viel so, wie man sich das vorstellt. So, das ist so ja, und dieses Council aus verschiedenen Ebenen, also aus verschiedenen, Gruppen. Schichten genau dieser Gesellschaft findet sich zusammen und klärt die Dinge, wo regelt das alles gut, alle finden es schön, ein paar nicht, aber das ist eher so intern so ein bisschen, ist halt der krasse Gegensatz zu dem, was so im Ödland dann los ist, ne, wo du quasi für die Flasche Wasser manchmal auch gleich erschossen wirst oder wie auch immer, oder wie wir ja in der Serie halt auch eindrucksvolle Bilder immer wieder kriegen, dass sich da eigentlich keiner irgendwie sich gegenseitig vertraut. Oder man einfach davon ausgehen muss, der andere nimmt dir zur Not auch das Leben einfach, weil du hast irgendwie, weiß ich nicht, einen Pip-Boy am Arm oder irgendwie so.
Ja, total. Also es ist halt im Ödland ist das Gesetz des Stärkeren und ich sag mal, um bei Raidern mitzumachen, musst du halt skrupellos sein. Du musst gewillt sein, Menschen zu töten, aber trotzdem bleibst du ja da total auf einer Stufe stehen, ne? Du kommst ja nicht weiter so. Also du plünderst und so kommst du zu was, aber es ist ja nicht so, dass du dich irgendwie weiterentwickelst. Das ist ja Barbarei.
Ja, es hat halt ein bisschen die Ursprungswurzeln wirklich so im Vergleich der Wilde Westen der USA während der Besiedlungsphase. Das ist halt das Ödland, wo halt sich kleine, ne, wo halt Banden sind, die ausrauben, wo du hast quasi die Urbevölkerung, die so eher so Naturstämme gebildet hat und so weiter. Und dann hast du halt wieder so, gerade ja in Fallout 3, wirklich so diesen den Osten des Landes, wo halt wirklich du ja mit Washington und so weiter in den ehemaligen großen Großstädten und Symbolen der ehemaligen Demokratie und des ehemaligen Herrschens, wenn du es so willst, dann halt auch wieder versucht wird, sowas aufzubauen, ne?
Mhm.
Der eher zivilisierte Osten des Landes.
Ja. Finde ich auf jeden Fall stark. Ich finde, das ist ein sehr prägender Bereich von Fallout. Musste ich auch gerade schmunzeln, als ich mich auf die Folge vorbereitet habe und meine neue Literatur zum Fallout Pen and Paper durchgeblättert hat. Da ist ein ziemlich cooles Artwork zu Rivet City. Fand ich sehr, sehr nice. Ja. Ja, sehr, sehr schön. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche noch. Wort der Woche. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mhm. Bolzenstadt. Ich würde Bolzenstadt sagen.
Definitiv Bolzenstadt.
Du musst dir keine Fragen mehr stellen. Du kannst schon meine Gedanken lesen.
Ja, Bolzenstadt, sehr, sehr gut. Also, Bolzenstadt unter alles, was ihr mit dieser Folge in Verbindung bringt, kommentiert, egal auf welcher Plattform, legt los, haut in die Tasten. Kommt heute Abend vorbei, wenn ich wieder New Vegas spiele, live auf Twitch ab 21 Uhr. Dann Donnerstag, Fallout 76. Wir rennen weiter durch Ohio und lassen uns umlegen. Und Gerrit hat eine Meldung.
Und Freitag? Oh. Freitag den, jetzt muss ich mal gucken, jetzt mit Daten und ich, ne? Der 12. Wir fangen an, unser römisches Imperium aufzubauen. Anno 1107.
Ja, auch live auf Twitch mit Gerrit. Also, die volle Ladung Twitch diese Woche. Und Sonntag ist dann erstmal eine kleine Pause, was Fallout und Prime angeht. Und dann geht's ja schon weiter mit der zweiten Season. Und wir machen Reviews und es ist einfach schön. Es erwartet uns so viel toller Fallout-Content. Folgt uns auf allen Plattformen, kommentiert, was das Zeug hält, kommt auf unseren Discord sehr, sehr gerne und alle Links dazu findet ihr in den Shownotes und so entlassen wir euch dann jetzt in diese Woche und wir sehen uns heute Abend auf Twitch.
Reingehauen, tschö.
Tschüssi.
Rein in den Zug, raus aus dem Wort. Das ist Newcastle, dein Fallout-Lore-Podcast.